Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind wir wieder. Neue Folge. Jens, guten Abend.
Ja, hallo Axel. Hallo in die Runde. Moin moin, grüß Gott, wie immer. Und was besprechen wir heute?
Ja, wir setzen unsere Serie fort an Ernährungsformen. Wir haben mit der Mittelmeerdiät, ich sage schon wieder Diät, das ist irgendwie so drin, unglaublich. Wir wollten es ja nicht sagen. Also, wir haben mit der Mittelmeerernährung begonnen, haben dann als zweite Serie oder zweiten Teil die Paleo-Ernährung. Und jetzt gehen wir zu ketogenen Ernährung, Jens. Und da sind wir heute. Und ich hatte es bei den letzten beiden Malen auch gemacht, da bleiben wir bei. Wir fangen mal einfach an. Was ist eigentlich die ketogene Ernährung?
Ja, es ist relativ einfach im Prinzip. Es gibt im Körper Ketone. Ketone gibt es drei von, die produziert werden in der Leber. Und es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten, diese Ketone produzieren zu lassen. Version 1 ist, du isst sehr fettreich, dann baut unsere Leber aus diesen fettreichen Lebensmitteln nicht nur Ketone, aber baut auch Ketone, zum Beispiel Beta-Hydroxybutyrat oder Acetoacetat, und insgesamt gibt es drei wesentliche Ketone, die wir nutzen für den Stoffwechsel, für andere Prozesse. Und die zweite Variante ist, dass wir es selber herstellen. Und das macht unser Stoffwechsel, unsere Leber in Zusammenarbeit mit den Fettzellen, mit den Adipozyten, immer dann, wenn der Glykogenspiegel, also der Zuckerspiegel auf Plattdeutsch gesagt, wenn der Blutzuckerspiegel niedrig ist und das über eine längere Zeit niedrig ist. Also nicht 2 Stunden, sondern über einen Tag oder auch 2 Tage, wenn man jetzt zum Beispiel fastet oder wenn man Intervall fastet, dann 12 Stunden, 14 Stunden, 16 Stunden, so in dem Bereich. Und dann muss der Organismus halt immer mehr zuführen, ja, weil keine Blutglucose nachkommt oder keine Glucose aus der Ernährung nachkommt. Und wenn der Blutzuckerspiegel niedrig ist, dann braucht das Gehirn alternative Brennquellen sozusagen. Und da hat sich eben evolutionär dieser Mechanismus entwickelt, dass er dann in dieser Situation, weil sonst wären wir ja ausgestorben, ja, sonst wird es ja nicht mehr geben, die Menschheitsgeschichte wäre zu Ende erzählt, wenn wir nicht in der Lage gewesen wären, auch mal ohne Honig, ohne Marmelade, ohne weiße Brötchen, ohne diese ganzen hochglykämischen Lebensmittel zurechtzukommen. Denn die hängen ja nun mal nicht am Baum. Ja, wenn du dich 50.000 Jahre zurückbeamst, da haben unsere Vorfahren das nicht gefunden. Ne? Da hing kein Marmeladenglas oder 25 verschiedene Honigsorten, standen da nicht im Regal. So, das heißt, wir mussten sehr flexibel sein. Das haben wir ja auch in dieser Folge über die metabolische Flexibilität besprochen. Und diese Flexibilität, die kommt vor allen Dingen aus der Notlage, in Anführungsstrichen, dass wir das Gehirn immer versorgen müssen. Denn das Gehirn hat keinen richtigen Energiespeicher. Wir können da oben im Oberstübchen keine Energie irgendwo hinlegen, so wie in den Fettzellen oder in der Muskulatur. Da legen wir ein bisschen Glykogen rein oder in die Leber, da legen wir auch ein bisschen Glykogen rein. Aber wir können das Glykogen nicht ins Gehirn legen. So, das Gehirn liebt aber Glucose, liebt Traubenzucker und kann aber auch ohne Traubenzucker. So, zumindest ein Großteil des Gehirns kann auch ohne Traubenzucker, nicht 100%, aber mindestens 80%. Das heißt, der Stoffwechsel der Nervenzellen im Gehirn und zentralen Nervensystem kann dann in dem Moment, wo wir in so eine Karenzphase kommen, also zum Beispiel Dürre, zum Beispiel Winter, ja, wo Marmelade nicht mehr am Baum hängt und Honig nicht mehr verfügbar ist in der Natur, musste der Körper jetzt eben praktisch in der Situation von dem zehren, was wir vorher aufgebaut haben. Also wenn wir uns vorher so einen schönen Big Belly angefressen haben, in Plattdeutsch gesagt, dann ist das eigentlich der Energiespeicher für das Gehirn in schlechten Zeiten. So, und wie macht der Stoffwechsel das? Wir haben jetzt Fett aufgebaut. In dem Moment, wo wir in so eine Karenz kommen, und das fängt so bei so 8, 10, 12 Stunden, fängt das so langsam an, weil wir da immer mehr Glykogen verlieren. Ja, wir verbrauchen Glykogen, wir verbrauchen unseren Glykogenspeicher in der Leber, aber der ist sehr klein. Der hält uns so 1,5 Tage überleben, über der Wasseroberfläche, aber auch nicht viel länger. So, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie wir uns bewegen. Ja, wenn wir nur im Auto sitzen, wenn wir nur auf dem Bürostuhl sitzen, wenn wir nur auf dem Sofa vor Netflix sitzen, ja, dann brauchen wir natürlich nicht so viel Energie und dann kann man mit dem Speicher ein bisschen länger hinkommen. Aber wenn wir dann auch noch so wie du eben abends Sport machst, ja, oder mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst, wieder zurückfährst, vielleicht auch eine Mahlzeit ausfallen lässt und dann abends noch ein bisschen Krafttraining oder Schwimmen oder whatever, hast du natürlich einen viel höheren Kalorienverbrauch. Das heißt, der Blutzuckerspiegel geht früher runter, der Blutglukosespeicher in der Leber geht schneller runter und dann brauchst du eben nach einem Tag wieder Energie. So, wenn du jetzt irgendwo in der Prärie unterwegs bist, ja, keine Ahnung, beim Bergsteigen oder sonst wo, ne, da wo keine Supermärkte um die Ecke sind oder was auch immer für Shops, Backshops oder whatever, dann, ja, dann musst du eben von dem zehren, was du vorher eingespeichert hast. So, und das funktioniert dann eben so, dass die Leber sozusagen bei den Fettzellen anklopft und den Fettzellen sagt, könnt ihr mal so ein paar freie Fettsäuren rüberschicken. Ja, die Adipozyten geben dann die freien Fettsäuren frei, die landen dann in der Leber und die Leber baut dann daraus diese Ketone. Und diese Ketone, die wandern dann vor allen Dingen ins Oberstübchen. Ja, das heißt, die Nervenzellen können diese Ketone verstoffwechseln. Es gibt auch andere Zellen, die das können, aber hauptsächlich muss ja erstmal das Gehirn, die Gehirnenergie gesichert werden. So, und deswegen haben wir eigentlich immer so ein Wechselspiel zwischen Energieaufnahme, Energieverbrauch. Theoretisch in der Natur, ja, heute essen wir alle 90 Minuten. Das heißt, wir sind eigentlich immer nur im Verbrauchsmodus. Wir füllen, wir speichern, wir füllen, wir speichern. Wir speichern alles Mögliche ab, aber wir verbrauchen nicht mehr. So, also nochmal zusammengefasst, zwei Möglichkeiten. Entweder der Körper selber produziert die Ketone oder wir essen sehr, sehr fettreich und auch spezielle Fettsäuren, die man dann essen sollte, die dann hauptsächlich in der Leber zu Ketonen umgewandelt werden können. Und ja, das ist eigentlich ein fantastischer Mechanismus, wenn man mal so überlegt, ja.
Auf die Lebensmittel oder auf die Fette, die man da essen soll, da kommen wir gleich zu. Jetzt hört uns der ein oder andere zu oder die ein oder andere zu und sagt, ja, ich möchte gerne damit jetzt einfach mal anfangen, ne? So, ich würde einfach mal super, was der Jens da erzählt. Was würdest du empfehlen? Wer sollte oder wer kann eine ketogene Ernährung anfangen? Kann das jeder? Ist das für jeden geeignet? Und wie fängt man an?
Prinzipiell kann das jeder. Also es gibt nicht wirklich eine Kontraindikation, ja. Vielleicht, wenn man unter bestimmten Erkrankungssituationen und man hat einen sehr, sehr hohen Energiebedarf, dann ist vielleicht die ketogene Ernährung nicht gerade die beste Option, da jetzt mit einzusteigen. Von daher ist eine Situation, wo man Ruhe hat, wo man nicht gestresst ist, wo man nicht übermäßig viel Schnellkraftsport betreibt. Ja, im Ausdauersport kann man es machen. Im Schnellkraftsport ist es ein bisschen tricky mit der ketogenen Ernährung. Da würde ich immer empfehlen, dass man so eine ruhige Phase hat, wo man nicht übermäßig viel Stress hat. Also jetzt vielleicht gerade vor Weihnachten im November, so High Season, Oktober, November, da muss man vielleicht nicht damit anfangen. Aber so im Januar wäre natürlich eine gute Option. Wenn man so langsam wieder anfängt, so nach einer Pause oder vielleicht auch sogar in der Winterpause schon mal anzufangen. Das kann man natürlich auf zweierlei Art und Weisen. Entweder man fastet, ja, man geht mal in so eine Fasten-Situation, kann man ja auch mal mit Intervallfasten anfangen, auch 12 Stunden, löst schon eine kleine Ketose aus. Ja, Ketose bedeutet, dass eben die Leber anfängt, aus dem Fettgewebe Ketone zu produzieren und wir können sie dann auch im Blut messen. Gibt es spezielle Messgeräte dafür und dann kannst du sehen, wo du ketonmäßig liegst, so bei 1,0 Millimol oder vielleicht sogar drüber. Und das kannst du dann extrem pushen, wenn du noch länger fastest und du sozusagen immer mehr Substanz auch abbauen musst. Daran erkennt man auch prinzipiell, wie wichtig es war, dass wir uns auch Fett aufgebaut haben. Ja, heute bauen wir ja nur noch Fett auf, wenn man keinen Sport treibt und viele Süßigkeiten isst und so weiter. Aber früher in der Natur war es eben wichtig, aufzubauen und abzubauen. So, wenn man jetzt, vielleicht müssen wir noch einen Schritt zurückgehen, weil die ketogene Ernährung wird ja auch therapeutisch verwendet und deswegen kann man auch unterschiedlich einsteigen. Also man muss jetzt nicht gleich mit der Hardcore-Variante einsteigen. Wenn man so das ein bisschen definiert, dann gibt es so eine Standard-Diät, die wir alle so durchführen, eben mit hohen Kohlenhydratmengen, so wie es die Fachgesellschaften auch empfehlen, 55% Kohlenhydrate. Da kann man anderer Meinung sein, ob das wirklich sinnvoll ist, ja, aber es wird halt immer noch so empfohlen. Und dann haben wir 30% Fett und etwa 15% Protein, was so die Dachgesellschaften Deutschland, Österreich, Schweiz so entsprechend empfehlen. So, wenn man jetzt in eine Standard-ketogene Diät geht, dann erhöht man drastisch den Fettanteil. Dann liegt man statt eben bei 30% Fett, liegt man dabei zum Beispiel 70% Fett. Und diese 30% zu 100% füllt man dann eben aus mit zum Beispiel 20% Protein und 5% Carbs. Also man geht ganz stark von den Carbs runter, von den Kohlenhydraten. Das kann man aber natürlich variieren. Man kann auch mit 60 anfangen oder mit 50 anfangen und dann 30% Carbs und 20% Proteine. Das muss man nicht gleich sozusagen mit dem Baseballschläger loslegen, mit dem Holzhammer, sondern das auch so ein bisschen vorbereiten. Und das macht auch Sinn, weil wenn Menschen, unsere Zuhörer, wenn die es gewohnt sind, sehr viele Kohlenhydrate zu essen, vielleicht auch Zwischenmahlzeiten, hier mal ein Plätzchen, hier mal ein Stück Kuchen zwischendurch und so weiter. Also wenn wir es gewohnt sind, viel Getreide zu essen, viele Kohlenhydrate, ballaststoffarme Kohlenhydrate zu essen, das heißt, die Blutzuckerspiegel gehen immer hoch und werden natürlich dann durch den reflektorischen Insulinanstieg wieder runtergedrückt, ja, und das passiert dann so alle 2 Stunden. Ja, dann haben wir diese berühmten Blutzuckerspikes. Und jetzt sozusagen von 100 auf 0 runterzugehen, das ist ziemlich hardcore. Und das führt dann auch dazu, dass du extreme Anpassungserscheinungen bekommst, wie zum Beispiel kennt jeder diese, in der Fachsprache sagen wir Neuroglykopenie, auf Plattdeutsch würde man sagen, mir wurde schwarz vor Augen. Ja, also geh mal nüchtern, fang mal morgen damit an, ja, und du bist jetzt irgendwie 5 Mahlzeiten gewohnt und viel hohe Kohlenhydratlast und du gehst jetzt ins Studio nüchtern, hast vielleicht mittags das letzte Mal gegessen und gehst dann abends ins Studio. Und fängst dann mal mit Kniebeugen an. Kniebeugen, Bankdrücken, so. Dann kommt irgendwann die Situation, wo dein Blutzuckerspiegel so niedrig ist, ja, dass dann dein Gehirn rebelliert und dir auf einmal schwindelig wird, schwarz vor Augen, du musst dich hinsetzen. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, gut, wenn das passiert, das habe ich früher auch so gemacht als Leistungssportler. Ich war Turniersportler und wir hatten dann an einem Wochenende viele Matches. So, und wenn ich gemerkt habe, dass mir dann so ein bisschen schwummerig wurde, sagt man bei uns in Norddeutschland, schwummerig, dann hat man eben eine Süßigkeit gegessen oder einen Schluck Cola oder irgendwas, was ganz schnell ins Blut geht, ja, damit der Blutzuckerspiegel wieder gepusht wird. Und da hat man dann gelernt, das funktioniert. Diese Lebensmittel funktionieren. Und bis ich dann mal verstanden habe, wie eigentlich der Stoffwechsel im Menschen funktioniert, hat es irgendwie fast 30 Jahre gedauert. Und bis dahin, bis zum Ende meiner aktiven Zeit habe ich eigentlich immer so auf der Kohlenhydratwelle gesurft und habe das entsprechend auch immer mit den Kohlenhydraten ausgeglichen. So, das ist ein Problem, wenn du das gewohnt bist und jetzt sozusagen voll in die ketogene Hardcore-Variante einsteigst, also zum Beispiel die therapeutische Ketogenic Diet, die man auch bei Erkrankungen anwendet. Das ist dann natürlich. Dann bist du bei 90% Fett, du bist bei 5% Proteinanteil und du bist bei 5% Carbs. Und wenn du jetzt deinem Körper und vor allem deinem Gehirn 50% Kohlenhydrate entziehst, also von 55 auf 50% runter, dann meckert natürlich dein Gehirn. Das ist ja klar. So. Also besser wäre, in kleineren Stufen sich sozusagen runterzuarbeiten, damit das Ganze auch nachhaltig wird. Es sei denn, man macht jetzt tatsächlich mal so eine Art Heilfasten oder man steigt in das 16-8 ein, 16-8 Intervallfasten. Aber das muss ich auch nicht mit 16 anfangen. Ich kann ja auch mit 12 Stunden anfangen. Und dann kann ich das nach und nach aufbauen, 14 Stunden, 16 Stunden. Und wenn mir das gut bekommt, wenn ich mich entsprechend flexibilisiert habe, dann halte ich das vielleicht auch nachhaltig ein. Ich zum Beispiel mache das seit vielen Jahrzehnten. Nicht immer 16-8, aber mal sind es 12, mal sind es 14. Aber ich habe immer eine relativ lange Karenzphase, weil ich morgens nicht frühstücke, also die erste Mahlzeit praktisch weglasse. Und wenn ich dann 8 Stunden schlafe, 4 Stunden nichts esse, ne, 8 Uhr Schreibtisch, 12 Uhr die erste Mahlzeit, dann komme ich auf 12 Stunden. So. Und das habe ich eigentlich immer. Also 11, 12 Stunden habe ich praktisch immer. Und wenn ich es dann ausreize, komme ich immer auch mal auf 14 oder 16 Stunden.
Geht mir ähnlich und ist auch gar nicht so schwer, hat man ja schon das ein oder andere Mal erwähnt. Jens, du hast gerade von einer hohen Fetteinteil gesprochen in der Ernährung. Was sind denn so empfohlene Lebensmittel? Also Fett ist ja nicht gleich Fett und das haben wir ja auch schon mehrfach diskutiert, aber was sind denn so die empfohlenen Lebensmittel, wenn ich jetzt in die ketogene Ernährung einsteigen möchte?
Ja, da gibt es auch so ein, zwei Lager, sage ich jetzt mal. Ich bin zum Beispiel kein Freund davon, wenn man eine ketogene Ernährung durchführt, dann auch größere Mengen an Milch und Milchprodukten zu konsumieren. Das wird nämlich in vielen Büchern, Kochbüchern zur ketogenen Ernährung empfohlen, weil zwar der Fettanteil, ne, je nachdem, wenn man fettreiche Milchprodukte wie zum Beispiel Butter oder Sahne oder so konsumiert, klar ist der Fettanteil hoch. Aber du hast natürlich trotzdem einen Proteinanteil und der Proteinanteil, gerade bei Milch- und Milchprodukten, hat natürlich auch wieder einen Einfluss auf Insulinspiegel. Und was du ja bei der ketogenen Ernährung erreichen willst oder überhaupt bei dem ketogenen Stoffwechsel erreichen willst, ist ja ein niedriger Insulinspiegel, damit du wegkommst von dem ewigen Abspeichern von Energie. Nochmal, die Zuckerspeicher im Körper sind sehr klein, die sind sehr schnell gefüllt. Dafür braucht man nicht allzu viel Carbs. Wenn ich mich also nicht bewege und sie auch gar nicht leere, dann gehen die Nudeln sozusagen, die ich abends, die Pasta, die ich konsumiere, die landen dann sozusagen auf einem gefüllten Speicher. So, und dann sagt ihr das Blutgefäß, was mache ich jetzt mit dem ganzen Glukosekram, ja? Und dann bleibt nichts anderes übrig, als das Ganze zur Leber zu schicken. Und die Leber sagt, was soll ich jetzt mit der ganzen Glukose? Oder mit Fructose, also mit Zucker. Und ja, und die Leber sagt dann, gut, dann baue ich es halt um, ne, und lagere ich mal zwischen und deponiere das ins Fettgewebe. Und das ist das, was eben bei vielen Menschen passiert, sonst hätten wir nicht 60, 70% Übergewicht. Im Übrigen, es gibt eine nationale Verzehrsstudie. Und die letzte wurde 2008 durchgeführt. Das heißt, wir wissen knapp 20 Jahre überhaupt gar nicht, wie der Status in unserer Gesellschaft ist. Jetzt wird sie gerade neu durchgeführt. Ich hoffe, dass die Daten jetzt irgendwann kommen. Weiß nicht, dieses Jahr oder vielleicht wahrscheinlich eher nächstes Jahr. Und dann haben wir überhaupt erstmal wieder eine Benchmark. Dann wissen wir, wo wir gesellschaftlich stehen. Ja, wie viel Übergewicht wir haben, wie es bei Frauen ist, wie es bei Männern ist, wie die Situation bei unterschiedlichen Einkommensklassen ist. Ja, die Nationalverzehrsstudie geht da sehr differenziert rein und prüft sozusagen verschiedene Gesellschaftsschichten. Ja, also wo finden wir Übergewicht häufig? Und das hat sich ja vom Mittelalter in die heutige Zeit total verändert, weil früher waren die Adeligen waren alle übergewichtig und heute hat sich das zum Teil auch in untere Einkommensschichten verlagert, während die höheren Einkommensschichten dann mehr auf ihre Gesundheit, mehr auf ihre Ernährung, mehr auf Gemüse, mehr auf Ballaststoffe und all die ganzen Dinge achten. Das ist auch in den nationalen Verzehrsstudien 2008 schon deutlich zu erkennen. Es könnte sich jetzt noch mal verschärfen oder verschärft haben, wissen wir nicht, werden wir vielleicht dann nächstes Jahr sehen.
Ja, da bleiben wir auf jeden Fall am Ball. Lass uns gerade noch mal bei den empfohlenen Lebensmitteln bleiben. Du hast gerade gesagt, ja, die Milchprodukte nicht ganz so hoch ansetzen, also Käse, Sahne, auch Joghurt, darauf eher zu verzichten. Was wäre denn an gesunden Fetten zu empfehlen?
Als allererstes mal gesunde Öle, gesunde Pflanzenöle. Da muss man natürlich ein bisschen differenzieren. Das sollten Pflanzenöle sein, die einen hohen Polyphenolgehalt haben, wie zum Beispiel Olivenöl. Am besten natürlich, dass sie nicht raffiniert sind. Ja, aber da sind wir dann wieder beim Punkt, da musst du dann schon ein paar Euros mehr investieren. Ansonsten bekommst du raffinierte Öle, ja, die sind dann zum Teil auch sehr Omega-6, reich. Die kann man, weil sie weniger ungesättigte Fettsäuren haben, kann man sie dann zwar höher erhitzen, aber sie sind jetzt nutritiv, also für die Gesundheit jetzt nicht unbedingt besser, sondern eher schlechter. Und ja, und dann kann man natürlich viele Lebensmittel, da gibt es ja ganze Tabellen, ja, die kann man rauf und runter lesen, die sehr, sehr fettreich per se schon sind. So einige Nussarten, nehmen wir zum Beispiel die Macadamia-Nuss, die wir schon mal thematisiert haben im Podcast, die ist sehr fettreich, die hat einen hohen Ketogenic Ratio von, ich glaube, 7 zu 1. Das heißt, 7-mal mehr Fettsäuren als Kohlenhydrate. Die ganzen Pflanzenöle haben natürlich überhaupt keine Kohlenhydrate, von daher sind sie per se schon fettreich und fettig, 100% fettig sozusagen. Da müsste man jetzt nochmal ein bisschen differenzieren. Das haben wir ja schon in einem Podcast mal gemacht, wo wir dann zum Beispiel die Transfette angesprochen haben, die bei Hocherhitzung entstehen. Die sollte man natürlich gar nicht konsumieren. Was man zum Beispiel auch klinisch macht, ist MCT-Fette zu geben. Das sind mittelkettige Fettsäuren, die wir zum Beispiel in Kokosfett finden. Und da sind spezielle Fettsäuren im Kokosfett, die da auch extrahiert werden. Die kann man auch als Ergänzung bekommen. Das sind die sogenannten MCT-Öle. Die werden auch bei Erkrankungen, zum Beispiel bei Krebserkrankten etc. eingesetzt, weil die haben insofern einen Vorteil. Erstmal werden sie in Ketone umgewandelt, zu einem gewissen Teil, aber ein großer Teil wird in Ketone umgewandelt. Und die MCT-Fette brauchen wenig bis keine Gallensäuren. Das heißt also für Leute, die Probleme mit der Gallensäure haben, mit der Gallenblase haben, für die ist das hilfreich. Und die verbrauchen auch wenig Verdauungsenzyme. Und deswegen werden sie klinisch halt auch gerne eingesetzt. Kann man sich so als so ein C8-Öl kann man sich das einkaufen, oder C9, glaube ich. Steht immer MCT-Öl dann drauf. Ja. Muss man ein bisschen aufpassen. Sollte man nicht zu schnell, zu hoch dosieren. Da muss der Magen-Darm-Trakt sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Ja, und ansonsten alles, was sehr fettreich ist, fetter Fisch könnte man hier noch nennen. Die Inuit essen ja sehr viel Robbenfleisch. Auch Robbenfleisch ist sehr, sehr fettig. Kriegen wir natürlich hier nicht, aber ja, ich würde empfehlen, hier einfach sich mal mit einem Buch einzudecken. Oder es gibt ganze Tabellen, die man auch frei aus dem Internet sich runterladen kann, mit einem sehr hohen Ketogenic Ratio. Also entweder 100% Fett, so wie die Pflanzenöle, oder eben mit einem hohen Ratio, wo der Fettanteil sehr, sehr hoch ist und der Carbanteil sehr, sehr niedrig. Ja, da gibt es dann Nüsse, wie zum Beispiel Cashewnüsse, die haben einen hohen Carbanteil und da gibt es Nüsse, die haben einen hohen Fettanteil, dass man da entsprechend auswählt. Ich persönlich, mein Favorit sind Macadamia-Nüsse, eben aufgrund genau dieser Situation. Die kann man auch mal zwischendurch essen. Viel Energie, aber sie haben keine Insulinausschüttung oder provozieren keine Insulinausschüttung. Und wenn ich so tagsüber mal ein bisschen Energie brauche, nicht müde werden möchte, dann nehme ich ganz gerne Macadamia-Nüsse. Die sollte man sich dann auf dem Wochenmarkt bei einem guten Händler besorgen oder im Internet bestellen, weil in Supermärkten sind sie entweder gesalzen oder geröstet. Ich habe sie am liebsten ungeröstet und ungesalzen. Und die sind in Supermärkten nicht so leicht zu kriegen.
Das ist so, ja. Jens, noch eine Frage. Gibt es irgendwelche Risiken, wenn ich jetzt damit anfange? Gibt es irgendwelche Nachteile? Worauf muss ich achten, wenn ich jetzt loslege? Gibt es irgendwas, wo du sagst, oh, achte mal darauf?
Es gibt im Prinzip nur ein Risiko. Und das besteht auch nur bei Typ-1-Diabetikern oder bei Typ-2-Diabetikern, die auch im Prinzip Typ-1-Diabetiker sind, wenn sie nämlich kein Insulin mehr produzieren können. Und da kann sich eine sogenannte Ketoazidose bilden. Das ist, manche Mediziner haben das auch im Kopf, dass sich das durch die ketogene Ernährung entwickeln kann, aber das ist totaler Quatsch, weil das passiert nur bei absolutem Insulinmangel. Da wird dann durch diesen absoluten Insulinmangel wird dann die Zelle verarmt komplett, weil keine Energie mehr in die Zellen hinein diffundieren können durch den Insulinmangel. Und dann fängt plötzlich der Körper an, ultra viele Ketone aus der Leber zu produzieren. Die werden alle ins Blut geschoben oder in Blutgefäße geschoben. Und dann übersäuert das Blut so massiv, dass das wirklich ein echtes Gesundheitsproblem sein kann. Das ist dann auch eine Notfallsituation. Aber ansonsten kann man es eigentlich bei prinzipiell jedem einsetzen. Und es kommt ja auch aus der Medizin. Der ein oder andere kennt vielleicht die Atkins-Diät. Der Robert Atkins, ein amerikanischer Kardiologe, der hat eigentlich damit angefangen in den 70er Jahren. Da hat er damals das Buch rausgebracht, die Atkins Diet Revolution. Und der hat dann angefangen, damals die Kohlenhydratmenge drastisch zu reduzieren und die Fettmenge entsprechend zu erhöhen und hat gesehen, dass die Leute da relativ gut mit abnehmen, dass die Entzündungswerte runtergehen und so weiter. Das hat er erstmal nur in seiner Praxis beobachtet. Dann hat er das Buch geschrieben und dann ging eigentlich so diese ganze Geschichte los, dass man sich für eine Ketose interessiert hat, dass man sich für niedrige Insulinwerte interessiert hat. Der war eigentlich so der Vorreiter für diese ganze Geschichte. Und dann kam der Low Glycemic Index. Also die Low-Carb-Ernährung durch diesen Index, der in den 80er Jahren erfunden wurde. Und dann hat ein berühmter Ernährungswissenschaftler, der Walter Willett, einer der bekanntesten auf der Welt, der jetzt auch mitverantwortlich für die Planetary Health Diet ist, wo man auch lang und breit darüber diskutieren kann. Aber sei mal dahingestellt, der hat damals die glykämische Last entwickelt, weil er gesagt hat, in der Praxis müssen wir das ja immer in Portionsgrößen messen. Ja, wir können zwar Angaben machen, wie hoch der glykämische Index ist, aber das spiegelt nicht die Portionsgröße wider, die wir auf dem Teller sehen. Und deshalb hat der die glykämische Last entwickelt aus dem glykämischen Index. Und die Last ist eigentlich das entscheidende Kriterium, wenn man runter will von seinen Kohlenhydraten und das Ganze dann eben mit Fetten ausgleicht. Vielleicht mal hier so ein, zwei Beispiele. Um das deutlich zu machen, die Wassermelone hat einen hohen glykämischen Index. Den glykämischen Index misst man immer an 100% Glukose. Glukose ist 100%. Und die Wassermelone kommt zu 72% an diesen Glukosewert von 100. So, aber die tatsächliche Menge pro Portion, also wenn man es an 100 Gramm misst, ist so niedrig, dass die glykämische Last nur bei 8 liegt. Und unter 10 ist niedrig. So, das heißt, mit anderen Worten, man kann es vielleicht auch an Karotten oder Mohrrüben noch mal besser erklären. Da ist der glykämische Index auch relativ hoch, so um die 65. Aber die glykämische Last ist extrem niedrig. Warum? Weil ich müsste ein Kilo Mohrrüben essen, um auf eine gewisse Menge Kohlenhydrate zu kommen, um diesen glykämischen Index dann auch wirklich zu generieren. Und deshalb wurde diese Last eben entwickelt, weil wir wollen ja wissen, wie viel nehmen wir denn tatsächlich auf. Ja? Also wie viel befindet sich nachher in der Blutbahn? Wie viel Mohrrüben muss ich essen? Wie viel werden aus diesen Mohrrüben, wie viel Glukosemoleküle überführt in die Blutgefäße? Und das ist eben aufgrund des hohen Ballaststoffgehaltes von Mohrrüben eben sehr wenig. Das ändert sich, und das wissen die Kinder dann, deswegen mögen die Kinder auch nur gekochte Mohrrüben. Dass, wenn man Mohrrüben kocht, dann werden sie süß. So, und dann erhöht sich die glykämische Last dadurch, dass eben durch das Erhitzen diese Glukosemoleküle, die festgebunden sind, die werden dann plötzlich frei. Und dann wird es eine Süßigkeit.
Jens, zum Abschluss, lass uns noch mal ganz kurz auf die Studienlage. Wir schauen ja auch hier in unserem Podcast immer mal wieder auf die Studienlage. Nicht nur das, was so in den Mainstream-Medien ist, sondern auch mal wirklich, wie sieht die Wissenschaft das Ganze? Gibt es da was, was wir da erwähnen können? Wie ist die Studienlage?
Ja, da gibt es eine ganze Menge. Also wenn du Ketogenic Diet eingibst, ne? Wir wollten ja mit dem Wort Diät ein bisschen aufpassen, aber in Amerikanisch heißt es Diet, also wenn es in Englisch eingibst, dann kommen da zigtausende Artikel. Also da kannst du dich bis 2030 durchlesen, wenn du Lust hast. Und das ist auch nicht mehr wirklich diskutierbar, was da passiert. Dann nehmen wir einfach mal so ein Review. Das ist immer das Erste, was ich lese, wenn ich mich mit etwas Neuem beschäftige. Mit der ketogenen Ernährung beschäftige ich mich jetzt schon 20 Jahre, deswegen ist es nicht neu, aber ich gucke mir dann immer den aktuellen Stand an. Verändert sich was? So 2025 kam eine neue Meta-Analyse raus. Eine Meta-Analyse ist immer so, ja, also praktisch wie so ein Regenschirm, ja, der sammelt halt alle Studien erstmal ein und die irgendwie zusammenpassen, die ähnlich durchgeführt wurden und dann macht man daraus eine neue Statistik. Meta-Analysen sind wissenschaftlich sehr hoch gerankt, deswegen hat das eine hohe Relevanz. Und da sehen wir dann ziemlich klar, dass man mit einer ketogenen Ernährung nicht nur gut abnehmen kann, an Körperfett abnehmen kann. Es geht nicht um insgesamt auf der Waage abnehmen, sondern um die Körperkomposition zu verändern. Bestenfalls mehr Muskelmasse und weniger Fettmasse. Dass wir damit sehr gut Fettmasse abbauen können, wenn wir unter 50 Gramm Kohlenhydrate pro Tag gehen. Bei 100 Gramm funktioniert das noch nicht so gut, aber wir brauchen wirklich 50 Gramm und drunter, damit wir da reinkommen. Und dann passiert auch Folgendes, dass wir zum Beispiel bestimmte Entzündungsparameter damit runterregulieren können. Sagt die Wissenschaft eindeutig, das kann man auch nicht mehr diskutieren. Wenn das in Meta-Analysen schon festgehalten ist, dann wirken auch die Interventionsstudien, also da, wo man wirklich mit Menschen gearbeitet hat. Und wenn man dann in die einzelnen Erkrankungen reinschaut, bei Krebs, bei polyzystischem Ovarialsyndrom und so weiter, dann sehen wir dort praktisch immer die gleichen Effekte. Körperfettabbau, Parameter, Entzündungsparameter runter. Das einzige Problemchen, was wir haben, ist, dass es wenige Langzeitstudien gibt. Und das liegt natürlich daran, dass viele Studien eben auch nur auf, sagen wir mal, maximal 3 Monate angelegt sind. Und warum ist das so? Naja, weil man nicht ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr eine Studie macht, wenn man seine Masterthese schreibt oder wenn man seine Doktorarbeit schreibt. Dann will man natürlich schnelle Ergebnisse haben. Und deswegen sind viele Studien, die gemacht werden, Interventionsstudien, relativ kurz. Und große Kohortenstudien, also wenn man jetzt, nehmen wir mal die Krankenschwesterstudie, die seit den 70er Jahren durchgeführt wird, die arbeiten wiederum nur mit Fragebögen. Das heißt, sie machen keine wirkliche Intervention, wo du wirklich deine Ernährung umstellst und dann über 3 Monate das verfolgst. So, da ist wiederum das Problem, dass diese Fragebögen, die sind dann teilweise ungenau, dann sind sie auch, die Fragen sind nicht richtig formuliert und so weiter. Also je nach Studie haben die so ihre Schwächen und Stärken. Aber man sucht natürlich immer nach der Langzeitstudie, die sind rar gesät. Aber das macht mir auch nichts. Warum? Weil, wenn du jetzt wieder evolutionsbiologisch denkst, wir haben immer Phasen gehabt vor ein paar Monaten, da haben wir ketogen gelebt und dann haben wir wieder reichhaltig am Baum gehabt oder aus dem Boden gezogen oder wir waren jagen oder was auch immer wir gemacht haben. Angeln darf man nicht vergessen, dass wir viel geangelt haben oder waren im Meer unterwegs, haben uns Meeresfrüchte besorgt. Und ja, und durch die Jahreszeiten war das immer anders. Ich habe letztens irgendwo einen Satz gelesen, den fand ich ganz interessant von einem Wissenschaftler, der sagt, wir sind eigentlich aus der ketogenen Lebensweise gekommen und sind in der glukogenen Lebensweise angekommen. Ja. Also wir haben früher häufig gefastet, wir haben früher häufig auch viel Fett gegessen, wenn es verfügbar war. Und wir haben jetzt die Situation, dass wir nur noch Kohlenhydrate essen. Kohlenhydrate sind billig, Zucker, Getreide, alles relativ billig herzustellen. Früher durch das Fasten mussten wir eben auch immer wieder Ketone produzieren. Heute müssen wir das ja künstlich erzeugen durch Fastenkonzepte. Ja, deswegen sind die auch so beliebt geworden, ja. Weil wir im Grunde damit eigentlich nur die Vergangenheit der Menschheit nachstellen.
Jens, das ist ein schönes Schlusswort. Und jeder, der es gerne mal ausprobieren will, der sollte unseren Podcast hören und hochwertige Fette nehmen, hatten wir gesagt. Im Wesentlichen auf Kohlenhydrate zu verzichten. Gerade die, du hast es erwähnt, die Getreideprodukte, Brot, Reis, Nudeln, all das.
Leicht verdauliche
Leicht
Kohlenhydrate, ne?
verdauliche Kohlenhydrate. Eher auf Gemüse setzen, Brokkoli, Blattgemüse, Zucchini, Gurken. Das sind Sachen, die eher zu empfehlen sind. Keine kohlenhydratreichen Lebensmittel oder ganz, ganz wenig. Jens, vielen Dank für deinen Einblick wieder. Hat Spaß gemacht. Und euch da draußen auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war's für heute. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir unser kritischer Blick auf Gesundheitsthemen gefällt, dann abonnier uns doch gleich, damit du keine Episode mehr verpasst. Bis zum nächsten Montag. Bleib gesund, neugierig und lass dich nicht von jedem Heilsversprechen blenden. Prüfe genau, was dir versprochen wird und nimm deine Gesundheit selbst in die Hand.